Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Ab Dienstag nächster Woche steht der mutmaßliche Attentäter von Halle in Magdeburg vor Gericht. Angeklagt ist Stefan B. wegen zweifachen Mordes und 68-fachen versuchten Mordes. Im vergangenen Jahr, am 9. Oktober, an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, versuchte er in die Synagoge in Halle einzudringen. Als der schwer bewaffnete Mann an der massiven Holztür am Eingang scheitert, tötet er in der Nähe eine Frau und einen Mann. Stefan B. filmt seine Taten und streamt sie live ins Netz. Laut Bundesanwaltschaft hat der Angeklagte in antisemitisch, rassistisch und fremdenfeindlich motivierter Absicht gehandelt. Was wissen die Menschen in seinem Heimatdorf über Stefan B.? Und wie geht es den Betroffenen in Halle heute? Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, hat im Mansfelder Land und in Halle recherchiert.
İsmet Tekin sitzt vor seinem Imbissladen in Halle. Drin an der Wand hängt eine goldene Gedenktafel, darauf die Namen von Kevin und Jana. Jeden Tag erinnert die Tafel İsmet Tekin daran, was im vergangenen Jahr am 9. Oktober hier passiert ist. Kevin macht im Kiez-Döner gerade Mittagspause, als der mutmaßliche Attentäter Stefan B. mehrmals auf den Imbissladen schießt und dabei Kevin tödlich trifft. Auch auf İsmet Tekin zielt er und seinen Bruder Rifat. Doch die beiden kurdischstämmigen Türken haben Glück, sie überleben. Doch İsmet Tekin fällt es schwer, die Tat zu verarbeiten. Er hat noch immer Albträume.
Jemand kommt einfach, schießt auf uns und zwei Menschen sind gestorben. Viele sind dadurch psychisch kaputt gegangen. Und wir können das nicht richtig noch arbeiten und dazu diese finanzielle Krise.
Denn İsmet Tekin hat Schulden. In der Corona-Zeit muss er mehrere Wochen schließen. Die Miete für den Laden kann er immer noch nicht zahlen. Inzwischen läuft es finanziell wieder etwas besser. Doch jetzt der nächste Tiefschlag. 40 Nebenkläger hat die Generalbundesanwaltschaft zum Prozess gegen Stefan B. zugelassen. İsmet Tekin gehört nicht dazu.
Enttäuscht, viel enttäuscht. Also ich komme dahin, die Kugel fliegen über meinen Kopf auf die Wand und der Gericht beschließt, dass ich bin nicht der Nebenkläger bin.
Völlig unverständlich findet auch Tekins Anwalt Onur Özata aus Berlin. Er hält die Entscheidung der Bundesanwaltschaft für juristisch und sachlich falsch. Ein Beschluss, der besage,
der Attentäter, der wollte gar nicht irgendwelche Passanten treffen oder meinen Mandanten treffen, sondern der wollte ausschließlich die Polizei attackieren. Und das halte ich für eigenartig, sowas anzunehmen. Zumal wir ja wissen, mit welchem Ziel er eigentlich sich da aufgemacht hat, in die Innenstadt zu gehen, mit welcher Bewaffnung er losging, mit welchem Weltbild er losging und dass er auch versucht hat, insbesondere Passanten umzubringen, die er als Muslime erkannt haben will.
Bislang ist das zuständige Oberlandesgericht Naumburg der Bundesanwaltschaft gefolgt. Auf Deutschlandradio-Anfrage will sich das OLG Naumburg zu einzelnen Nebenklägern nicht äußern, bestätigt aber, dass mehrere Nebenklageanträge abgelehnt wurden. 500 Meter vom Kiezdöner entfernt liegt die Synagoge. Noch immer sind die Einschusslöcher in der massiven Holztür zu sehen. Sie hat 50 Jüdinnen und Juden an Yom Kippur das Leben gerettet. Max Privorotsky, Chef der jüdischen Gemeinde, erzählt, wie er über eine Überwachungskamera dabei zusehen konnte, wie Stefan B. an der Eingangstür zunächst scheiterte und dann aus Frust eine Passantin erschoss.
Frau, den Namen werde ich nicht sagen, also nach Vornamen Jana, sie wurde eigentlich vor der Synagoge ermordet und ich persönlich könnte sehen, wie das geschehen ist. Das kann man wirklich nie vergessen und nie verzeihen wahrscheinlich auch.
Eine der ersten Maßnahmen der Landesregierung nach dem Anschlag, permanente Polizeiüberwachung aller Synagogen in Sachsen-Anhalt. Vor dem 9. Oktober war das nicht so. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Magdeburger Landtag gab die Revierleiterin aus Halle zu Protokoll, sie wusste nichts von Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Eine konkrete Sicherheitsanfrage der jüdischen Gemeinde habe es aber auch nicht gegeben. Kommunikation zwischen der jüdischen Gemeinde Halle und der Polizei, sie findet kaum statt. Das ziehe sich schon länger so hin, sagt der gebürtige Ukrainer Max Privorotsky. Zum Beispiel 2014, zu Zeiten des Gazakrieges zwischen Israelis und radikalen Palästinensern, da habe die Polizei die hallische Synagoge strenger bewacht, ohne dass Max Privorotsky darum gebeten habe.
Und dann hat Polizei uns mitgeteilt, dass jetzt ist vorbei. Also jetzt, die sehen das anders und jetzt wird Polizei jetzt nicht mehr immer präsent bleiben. Und so war immer. Also Polizei hat selber entschieden, ob die präsent sind oder nicht. Und wenn die entschieden haben, nicht präsent zu sein, dann sind die nicht da.
Seit dem Anschlag ist im Leben von Max Priworotzki viel passiert. Jeden Tag Medienanfragen, Staatsbesuche, dann kam Corona und das bedeutet bis heute für die 500-köpfige jüdische Gemeinde Halle, es finden kaum noch Veranstaltungen statt. Und jetzt der Prozess, in dem Max Priworotzki als Nebenkläger auftreten wird. Über Antisemitismus in der Gesellschaft macht er sich keine Illusionen, er gehört zu seinem Alltag. Zuletzt hat jemand vor dem Haus der jüdischen Gemeinde Hakenkreuze aus Papier geformt. Das komme öfter vor, sagt Max Priworotzki. Was diesmal bemerkenswert war, der Polizist, der den Straftatbestand aufnehmen sollte, habe versucht, die Tat zu vertuschen.
Mindestens das, was ich selber gesehen habe auf unserer Kamera, der Mann hat versucht, diesen Hakenkreuz aus Papier zu vernichten. Er hat nicht nur versucht, er hat vernichtet. Und Überreste von diesem Papierstück, er hat zur Seite geschoben. Und zwar so, dass der zweite Polizist das nicht sehen könnte. Also das sieht man ganz offensichtlich auf Aufnahme. Ja, und wenn sowas passiert, dann man traut einfach, also die Polizei verliert Glaubwürdigkeit.
Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle gegen den Polizisten wegen Strafvereitelung im Amt. Doch es ist nicht das erste Mal, dass Max Priworotzkis Vertrauen in die Behörden erschüttert wurde. Vor wenigen Wochen konnte Stefan B., der mutmaßliche Attentäter von Halle, unbewacht über eine 3 Meter hohe Gefängnismauer klettern. Eigentlich soll er immer von 2 Justizvollzugsbeamten bewacht werden. Doch die JVA in Halle hatte eigenmächtig die Sicherheitsvorkehrungen gelockert. Erst die ungeschützte Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag, dann der laxe Umgang mit dem Täter. Für Rechtsextremismus-Experte Thorsten Hanel vom Verein Miteinander e.V. ein doppeltes Versagen.
Nun ist die Tat passiert, wir haben den Täter und er wird wieder so behandelt, als wäre er eben nicht ein Schwerverbrecher, der hier versucht hat, ein Massaker an der jüdischen Gemeinde anzurichten und so ganz nebenbei 2 Menschen ermordet hat, sondern als wäre er ein ganz normaler Strafgefangener. Das kann ich nur als Fahrlässigkeit bezeichnen. Und dass dann auch wieder die Aufarbeitung eher so schleppend wirkt und das ist wenig Zuständigkeiten gibt, die sagen, ja, da habe ich einfach einen Fehler gemacht und das ist unverzeihlich. Das zeigt natürlich, dass aus meiner Sicht die politische Kultur sich relativ wenig verändert hat.
Und es zeigt auch, dass Stefan B. schon wieder übersehen wurde. Die Sicherheitsbehörden hatten ihn im Vorfeld nicht auf dem Schirm. Aber wer ist dieser 28-jährige Mann? Ein Besuch in seinem Heimatort Bendorf im Mansfelder Land, eine Bergbauregion. Bis zum Mauerfall haben die Leute in engen Schächten Kupferschiefer abgebaut. Danach brach der Bergbau zusammen, die Betriebe wurden abgewickelt. Noch heute leiden die Menschen in der Region darunter. Seit dem Ende der DDR hat Bendorf die Hälfte seiner Einwohner verloren. Jetzt leben noch 2000 Menschen hier. Da kennt man sich doch, oder? Georg Kühne, gebürtiger Bendorfer, kann sich noch gut daran erinnern, als es hieß, der Attentäter aus Halle komme aus seinem Heimatort.
Na, entsetzt war ich. Weil er wohnte ja dort und ich wohne einen Block weiter vor. Und ich kannte die gar nicht.
Egal, wen man fragt, immer dasselbe Bild. Ein junges Paar, Ende 20, er geht mit dem Hund Gassi, sie begleitet ihn. Der Attentäter aus ihrem Ort?
Das ist Stefan B. Ja, kennen wir auch nicht. Keine Ahnung, ja. Haben wir keinen Kontakt mit den Leuten.
Ist doch merkwürdig, das sehen wir alle nicht kennen, oder?
Eine, die Stefan B. zumindest indirekt kennt, ist Sigrid Kriskowiak, 60 Jahre alt. Ihr Sohn sei mit Stefan B. gemeinsam eine Zeit lang zur Schule gegangen.
Also er war eigentlich, so wie der Junge gesagt, sehr ruhig. Eigentlich war er ein Mitläufer. Aber mehr kann ich auch nicht dazu sagen, weil der Junge hat darüber auch nie gesprochen. Ich weiß nur, die Mutter ist auch weggezogen. Die hat es nicht ausgehalten und sie war ja auch eine Zeit lang in der Psychiatrie, um das überhaupt zu verarbeiten. Als Mutter, ob man das verarbeiten kann, weiß ich nicht.
Die Eltern von Stefan B. leben getrennt. Er wohnte bei seiner Mutter, sie ist von Beruf Grundschullehrerin. Ihre Fächer Deutsch, Mathe und Ethik. Am Tag des Anschlags sagte sie einem Kamerateam von Spiegel TV, ihr Sohn habe nichts gegen Juden, sondern nur was gegen Leute, die die finanzielle Macht hätten. Wer habe das nicht? Zitat Ende. Rechtsextremismus-Experte Thorsten Hanel.
Ich bin mir sicher, dass es natürlich mit Menschen aus seinem Umfeld zu tun haben muss. In der ostdeutschen Provinz aufzuwachsen, heißt eben auch mit wenig Widerspruchskultur gegen Rassismus und gegen Demokratiefeindschaft aufzuwachsen. Und das äußert sich mal in Apathie, vielleicht auch wirklich Demokratieferne. Und bei manchen Leuten entwickelt sich eben so ein ausgeprägtes Weltbild und ein Handlungsdruck, der dann sicher wieder sehr stark mit der Online-Community und mit der Vernetzung mit anderen rechtsextremen Strukturen zu tun hat.
Stefan B. bewegte sich im Internet vor allem auf sogenannten Imageboards. Das sind Internetforen, auf denen anonym Bilder und Texte ausgetauscht werden. Das ist eine Welt, die für Ismet Tekin unerklärlich bleibt. Der Chef vom Kiezdöner in Halle will aber verstehen, woher der Hass von Stefan B. kommt. Er hofft darauf, doch noch als Nebenkläger auftreten zu dürfen. Ihm ist es wichtig, dass auch er offiziell als Opfer rassistischer Gewalt anerkannt wird. Und seinen Dönerimbiss, der zum Tatort wurde, den will er weiterführen, auch wenn es finanziell schwierig wird. Aufgeben kommt für Ismet Tekin nicht in Frage.
Deswegen kämpfe ich hier, weil das ein Beweisstück für diese Stadt, für dieses Land ist.
Nächste Woche beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle.